Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Machen Sie sich Ihr Leben leichter mit Guthaben für Restaurants und Entertainment, Airport-Lounge-Zugang, umfangreichen Versicherungen und Status-Upgrades bei Hotel- und Mietwagenpartnern. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.
Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Diktatur, Revolution, Bürgerkrieg. Geht es um Donald Trumps Zukunft, dann ist nichts mehr auszuschließen. Republikaner und Demokraten arbeiten deshalb bereits kräftig an ihren Plänen für die nächsten US-Wahlen. Gibt es dann die große Abrechnung mit dem MAGA-Regime oder werden Republikaner und Tech-Oligarchen bis dahin ihre Macht zementieren? Katrin Klüver-Ashbrook, herzlich willkommen zurück in Thema des Tages.
Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Danke für die Einladung.
Frau Ashbrook, Sie sind eine deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin, Expertin im Bereich der USA und Sie bringen bald ein neues Buch heraus. Im Jänner ist es soweit. Das trägt den Titel Der amerikanische Weckruf. Denken Sie denn, die Amerikaner sind nach diesem ersten Monat von Donald Trumps zweiter Amtszeit tatsächlich aufgewacht oder befindet sich das Land nach wie vor in Schockstarre?
Nein, die Amerikaner sind in jedem Fall aufgewacht. Wenn wir hier sprechen, jährt sich die Wahl um ein Jahr. Und es ist ein ganz historisches Jahr gewesen. Das kann man ja nicht anders beschreiben. Mit den Eingriffen in der Innenpolitik, mit den außenpolitischen Verschiebungen, mit den Wertebrüchen auch der USA gegenüber der internationalen Gemeinschaft, aber vor allen Dingen im Land. Die letzten paar Tage, aber auch Wochen haben nochmal unglaublich stark zugespitzt, wie die Deportationspolitik vor sich gehen soll. Und wir haben gestritten, ob wir es Migrationspolitik nennen im Buch, aber es ist eine Deportationspolitik und da kann man das auch wirklich nicht anders beschreiben. Es werden inzwischen auch viele Amerikaner von der Straße geholt, die sich im Übrigen den Migrationsbeamten von ICE entgegenstellen. Es entwickelt sich über eine Großtechnologie, über Immigration iOS von Palantir zusammengebaut und anderen eine mobile Gesichtserkennung, auch gerade für die, die sich gerade protestierend und widersprechend standleistend gegen diese Taktiken der Regierung entgegenstellen. Also hier kommen jetzt Dinge zusammen von Datenüberwachung und natürlich angesagter Widerstandsunterdrückung über die letzten paar Wochen und dann natürlich immer wiederkehrend diese Bilder der Menschen, die auf der Straße physisch drangsaliert werden. Also das Land sieht das und die 7 Millionen Menschen, die sich am 18. Oktober am No-Kings-Protest beteiligt haben, die spüren das ganz akut.
Wie dramatisch diese Umbrüche in den USA sind, merkt man auch daran, dass das Interesse in Europa riesig ist daran. Es bleibt ja nicht nur bei diesen Massendeportationen, es gibt auch Angriffe auf das Justizsystem, es gibt in der Wirtschaft riesige Umbrüche. Wie weit ist denn der Plan Donald Trumps, die US-Demokratie, so wie wir sie kennen und wie sie einmal Vorbild war, auch für den ganzen Westen, wie weit ist dieser Plan, diese Demokratie zu zerstören, denken Sie, bereits fortgeschritten?
Der ist sehr weit fortgeschritten. Also Sie haben es eingangs gesagt, es ist wirklich ein Wettlauf gegen die Zeit. Es ist die Frage, wie schnell können bestimmte Grundprinzipien dieser Regierung, auch der kulturideologisch geprägten Ideen durchgesetzt werden? Wie schnell laufen die Veränderungen im Wirtschaftssystem gegen die Veränderungen im Wahlsystem? Weil tatsächlich steckt hinter allem, und das haben wir, wie gesagt, nochmal über die letzten paar Tage, aber eben auch in der Verquickung mit den Nahostverhandlungen immer gesehen, es ist eine Bereicherungsmaschinerie, im Weißen Haus angekommen. Sinnbildlicher könnte man das gar nicht verkörpern als der Abriss des Weißen Hauses, die vielen Multimilliardäre, die einen Ballsaal bauen, während wir hier sitzen, darben 42 Millionen Amerikaner, die keine Nahrungsunterstützung mehr bekommen. Und der Präsident feiert eine Great Gatsby Party übers Wochenende, wo 14 Millionen Kinder ihre Essensmarken verlieren. Also diese Kontraste machen doch deutlich, dass das, was im systemischen Umbau stattfindet, jetzt gegen eine Zeitachse läuft, besonders der Midterm-Wahlen im November des nächsten Jahres, wo dann fast nur noch, wenn die Kernwähler, also die vermeintlich entrechteten Wähler, einem Donald Trump wegfallen, weil sie nicht mehr wählen gehen zum Beispiel, die müssten gar nicht die Partei wechseln. Aber die Mehrheiten sind so unglaublich knapp, dass das dann nicht mehr geht, wenn sie nicht, und das läuft eben auch parallel, eine massive Unterdrückung im demokratischen System planen. Und wie es eben in dieser Trump-Regierung ist, es wird alles vorher angesagt mit einer Schnelligkeit. Anders im Übrigen als bei der ersten Amtszeit, als Steve Bannon immer gesagt hat, flood the zone with shit. Hier ist kein Shit mehr. Hier wird alles gesagt, was gemacht wird. Und es wird getestet, ob es Schranken gibt für diese Pläne. Die gibt es nicht. Und dann geht es weiter mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also es steht absolut in den vielen verschiedenen Bereichen auf dem Zettel, dass es eine Wahlmanipulation oder jedenfalls eine Wahl nicht mehr geben wird, die nach normalem Prozedere abläuft. Diese zwei Schienen, die Verschiebungen in der Wirtschaft und die zeitgleiche Unterdrückung der funktionalen Demokratie im Wahlsystem, die laufen gerade gegeneinander.
Lassen Sie mich da gleich einhaken bei der Manipulation der möglichen Midterm-Wahlen im nächsten Jahr. Was denken Sie denn, wie könnte so eine Manipulation tatsächlich aussehen? Wir sehen ja jetzt schon, dass Donald Trump Truppen in bestimmte von Demokraten regierte Städte schickt, um dort unter Anführungszeichen für Recht und Ordnung zu sorgen. Ist das schon die erste Form der Wählerunterdrückung?
Das wäre die plumpeste Art der Wählerunterdrückung. Tatsächlich bereitet diese Regierung das schon auf mehreren Ebenen vor. Sie haben gleich zu Anfang der ersten Amtszeit eine Reform des Wahlgesetzes in den Umlauf gebracht, wo Amerikaner, wenn sie sich zur Wahl anmelden, in der Fläche tatsächlich ihre Nationalität nachweisen sollen. Das ist in einem Land, in dem nur die Hälfte der Menschen amerikanische Pässe hat, deutlich schwierig. Da müssen sie mit sehr vielen offiziellen Dokumenten kommen, die viele Amerikaner gar nicht haben. Besonders Frauen, die gegebenenfalls mehrfach ihren Namen gewechselt haben. Also hier, sagt der Center for American Progress, geht es darum, 69 Millionen Frauen von der Wahl auszuschließen. Jedenfalls in der praktischen Art. Dann kommt enormer Druck auf die Bundesstaaten zu. Alle Bundesstaaten sollen ihre Wahlregister und die Wahlentscheidungen ihrer Wähler nach Washington schicken. Das ist ein unglaublicher Rechtsbruch, denn nochmal, die Wahlsysteme werden innerhalb der Bundesstaaten kontrolliert und sind auch individuell gestaltet. Dass Washington sich da einklingt, das hat es in der Geschichte Amerikas so noch nicht gegeben. Und dagegen wehren sich im Übrigen auch republikanische Bundesstaaten. 33 aber davon haben ihre Wahllisten schon nach Washington geschickt. Das Ziel wäre hier, einzelne Gruppen von der Wahl abzuhalten. Und das Letzte ist das, von dem wir in Europa am meisten gehört haben. Das ist der Neuzuschnitt der Wahlkreise. Und da geht es gerade Kopf an Kopf. In Kalifornien wird im November, Anfang November darüber abgestimmt, ob es auch in Kalifornien einen neuen Wahlkreiszuschnitt geben soll. Denn tatsächlich geht es im Kongress nur um 3 Stimmen, Mehrheit, Minderheit. Und damit haben die Republikaner in Texas angefangen, auch mit Druck aus Washington auf den Gouverneur von Texas, auf die texanische Regierung, die Wahlkreise neu zuzuschneiden. Und was das macht, ist, die Wählerstimmen von Minderheiten in Texas zu unterdrücken. Die Stimme eines Afroamerikaners ist dann im Vergleich in der Repräsentation in Washington nur noch ein Fünftel so viel wert wie die Stimme eines Weißen. Und bei einem Latino ist es ein Drittel so viel. Und das soll eben in vielen republikanischen Bundesstaaten so weitergehen, sodass es schon von vornherein eine rechnerische Situation gibt, die Demokraten gar nicht mehr gewinnen können. Also das sind die großen Stellschrauben. Im Äußersten würde dann natürlich auch tatsächlich ein Grund vorgegaukelt werden, Wahllokale zu schließen, weil es Aufstände gäbe und so weiter. Das kann man ewig weiterspinnen. Das waren auch Pläne, die die Republikaner für die Wahl 2020 sich schon bereitgelegt hatten. Da hatten sie auch schon überlegt, über falsche Wahlmänner zu operieren. Das ist eine mager unterwanderte Partei, die diese Dinge immer mitdenkt, wo wir auch in dem Sinne vertrauen können, dass das in der Tat so geplant wird.
Aber was denken Sie denn, wie werden dann diese Midterms ausgehen? Auf der anderen Seite gibt es ja diesen Aufschrei der Anti-Trump-Wähler oder der auch enttäuschten Republikaner wahrscheinlich. Dann gibt es diese Unterwanderung des Wahlsystems, wie Sie sagen. Es gibt gleichzeitig aber auch eine Masse an Fake News, wie Sie noch nie gesehen haben. Auch dank KI wird die nochmal beschleunigt und verbreitet in den sozialen Medien. Die Leute verlieren das Vertrauen in Wahrheiten, in Fakten. Wie werden diese Midterms ausgehen und was bedeutet das auch für die Wahlen 2028, wo der nächste Präsident, die nächste Präsidentin gewählt werden soll?
Ich glaube, dass diese Entwicklungen natürlich aufsetzen auf zum Beispiel eine Medienlandschaft, die schon seit über 40 Jahren sich nicht nur langsam zerrüttet, aber dann natürlich über die letzten 15 Jahre relativ schnell. Und das ist genau richtig. Der Vertrauensverlust in Institutionen in den USA ist enorm. Der Kongress hat eine Zustimmungsrate von 6%. Und zwar nicht parteipolitisch, sondern als Institution. Im Vergleich, wir in Deutschland haben auch Probleme mit unserer institutionellen Treue und unserem Verständnis, aber da ist das Vertrauen bei 46%. Das ist ein bisschen was anderes. Also will sagen, dieser Abbau im Medienuniversum und die Tatsache, dass ein ganz großer Teil, im Übrigen 53% der Republikaner, den Konsum der politischen Medien enorm runtergeschraubt hat von sich selber. Das ist ein Begriff aus der Politologie, sagen sie, sind sogenannte Low-Information-Voters. Sie nehmen kaum noch politische Informationen wahr, was aber in der Tat sehr stark wahrgenommen wird. Und das ist eben der Punkt mit der Staatsmacht. Die Tatsache, dass dieses Weiße Haus über Truth Social, über die normalen Kanäle, aber eben auch über ein Netzwerk von medialer Beschallung von Steve Bannons Sendung von Tucker Carlson, alle MAGA-Unterstützer ihre eigene Plattform bedienen, Podcasts bedienen, die auf der republikanischen Seite viel größere Glaubwürdigkeit besitzen. Es entsteht in der Tat ein ganz unterschiedliches und anderes Wahrnehmungsfeld, möchte man sagen. Und wenn das Weiße Haus KI-Slop, haben sie gesagt oder haben sie impliziert, die ganze Zeit ins Land drückt, was eine Viralität erzeugt, dann sind das Ablenkungsmanöver für das, was hinten in der Taktik und in der Strategie umgesetzt wird. Aber es hat dann natürlich Auswirkungen oder kann sehr wohl Auswirkungen darauf haben, wie eine Wahlbeteiligung aussieht, wie stark die Aufgabe der Wahl angenommen wird vom Einzelnen oder in der Tat, ob diese Tools dafür genutzt werden, Menschen gezielt zu Hause zu lassen. Robocalls, das war eine Geschichte, die aufkam bei der letzten Präsidentschaftswahl, die wurden verboten. Aber was wir auch wissen, das interessiert Donald Trump wenig. Da war in New Hampshire der Fall, wo eine Joe-Biden-Stimme besonders afroamerikanische Wähler anrief und sagte, ach, sie müssen gar nicht mehr wählen, ist alles schon gelaufen, ich habe schon gewonnen. Und diese Dinge sind tatsächlich verboten worden. Aber wir sehen, dass diese Verbote und diese legislativen Einschränkungen, die dann zum Teil kommen, die dann auch nach vorne getragen werden von besonders der demokratischen Opposition, also diese Versuche, das wieder einzuholen, das interessiert diesen Präsidenten herzlich wenig. Das heißt, meine große Sorge ist, dass in keiner Weise diese Wahl 2026 noch als normal zu bezeichnen ist und sei und dass umgekehrt der Comedian und politische Kritiker Bill Maher nennt es den Slow-Moving Coup, also den langsamen Staatsstreich, dass in der Tat sich schon Elemente zusammenfügen, die das Bild schon hergeben. Einen langsamen Staatsstreich, der dann, und das haben wir auch wieder in einem Interview von Steve Bannon im Economist gehört, zu einer Planung hinläuft, die eine Wiederwahl von Donald Trump verfassungsrechtlich nicht haltbar 2028 hinausläuft.
Was denken Sie denn? Das ist ja das Szenario, mit dem Trump 2028 liebäugelt, gerade diese Wiederwahl, so eine dritte Amtszeit. Ist das etwas, das er umsetzen kann, selbst wenn es verfassungswidrig ist?
Also es gibt die eine Theorie, dass quasi eine Art Medvedev-Putin-Struktur nachgespielt werden würde, wo J.D. Vance oder ein bis dahin anders auserkorener Spitzenkandidat quasi im Englischen würde man sagen Top of the Ticket ist, also als Präsident antritt, gewählt wird und dann zugunsten eines auch auf dem Zettel stehenden Vizepräsidenten, in dem Fall Donald Trump, zurücktreten würde und dann Donald Trump wieder zum Präsidenten machen würde. Das wären sehr, sehr merkwürdige Auslegungen des 22. Verfassungszusatzes und des 13. Verfassungszusatzes. Da würden Dinge kollidieren, die natürlich nicht zusammengehören. Das wäre eine Perversion an der Intention der Verfassung. Aber damit kokettiert Steve Bannon ständig. Und die Tatsache, dass Donald Trump 2028 Hüte schon drucken lassen hat, ist einfach wieder ein Zeichen, dass die Methode Trump weitergeführt wird. Zu testen, anzuteasern, immer zu sagen, was er will, was Sache ist und dann zu gucken, ob er über Rechtsbrüche, über Verfassungsbrüche, über Nachsicherung im obersten Gerichtshof tatsächlich zu seinem Ziel kommt. Das ist ein langsam schleichendes Prozedere, aber natürlich mit dem Impact schlussendlich einer Lawine.
Was mich interessieren würde, ist natürlich die Frage, wer würde Donald Trump beerben? Sie haben schon J.D. Vance, den jetzigen Vizepräsidenten, genannt. Es gibt natürlich mehrere Szenarien, denke ich mir. Man muss auch mit bedenken, dass Trump nicht mehr der Jüngste ist. Er könnte ja auch sterben bis dahin. Wie sehen denn die Magerpläne aus für eine Fortsetzung dieser Administration?
Ja, für alle die jetzt Widerstand leisten und sich große Sorgen machen über die Zukunft der amerikanischen Demokratie, muss man sehen, dass in der MAGA-Bewegung selbst große Widerstände innerhalb der Bewegung oder große Zerklüftungen existieren, die das nicht ganz klar machen, dass J.D. Vance der ausgemachte nächste Präsidentschaftskandidat oder gar der nächste Präsident wäre. Bislang konzentrieren sich die verschiedenen Fraktionen, die hinter MAGA stehen. Dazu gehören eben auch die Technologie-Oligarchen oder die Nihilisten um Peter Thiel und Curtis Yarvin. Die halten alle noch zusammen, weil sie das Gefühl haben, dass sie in dieser Amtszeit, in diesen 4 Jahren, die Rückrevolution, also die Rückabwicklung der amerikanischen Revolution, hinbekommen möchten mit Trump als Kopffigur. Aber wenn man dann dahinter schaut, sieht man, dass ideologisch die Dinge doch sehr knirschen. J.D. Vance steht für eine ganz bestimmte Gruppe der ethnonational-rechtskonservativen Bewegung. Auch natürlich etwas, was er sich ausgesucht hat. Denn es weisen immer wieder Menschen darauf hin, dass J.D. Vance 4-mal den eigenen Namen gewechselt hat und auch politisch jemand ist, der sich gerne mit anderen Schafspelzen kleidet, solange es seiner eigenen Macht dient. Er hat damals oder vor einigen Jahren Donald Trump noch als den amerikanischen Hitler bezeichnet. Und jetzt ist er nicht nur jünger von Donald Trump, sondern umgekehrt definiert auch die Bewegung eben noch mal stärker in diese ethno-national-christliche Richtung, die Donald Trump zwar geholfen hat, aber die eigentlich Donald Trump egal ist. Und das wissen Evangelikale auch, das wissen auch die Katholiken in der Bewegung. Wenn Donald Trump bei den Black Lives Matters mit der umgekehrten Bibel dasteht und keine Bibelzitate von sich geben kann, dann wissen sie auch, dass Donald Trump auch angesichts seiner persönlichen und familiären Verquickungen vielleicht nicht ein bibeltreuer Mensch ist, aber er ist der Kopf einer Bewegung, der das durchsetzt, was sie unbedingt als Machtpolitik haben wollen. J.D. Vance müsste also getragen werden von dieser unterschiedlichen Gruppe, Evangelikale, Ethnonationalisten, die Gläubiger der sogenannten Replacement-Theorie, also dass Migranten ins Land gebracht worden sind, um die weiße Bevölkerung zu ersetzen. Diese ganzen Verschwurbelungen, die sich auch zum Teil in europäischen Debatten wiederfinden. Diese verschiedenen Gruppen plus die Tech-Nihilisten, die eigentlich eher eine CEO-Figur am Kopf des Ganzen sehen wollen, die müssten sich zusammenfinden. Bei den Tech-Nihilisten hat J.D. Vance insofern die Nase vorn, als dass er Peter Thiel in den verschiedenen Gesprächen, die sie hatten mit Curtis Yarvin, erst politisiert hat. Er ist Peter Thiels Mann, er ist Peter Thiels Kandidat. Wenn J.D. Vance noch stärker als offenes Einfallstor für Geschäftsinteressen im Weißen Haus stehen könnte, die vor allen Dingen dazu führen, dass es eine technologisch gesteuerte Überwachungsmonarchie, so will das Curtis Yarvin, geben würde, dann wäre er vielleicht auch da weiter der entsprechende Kandidat. Es gibt Fragen an seiner Glaubwürdigkeit, besonders was seine Religiosität angeht, was bestimmte andere Motivationen angeht. Also die verschiedenen Bewegungen der MAGA-Koalition müssten sich hinter J.D. Vance schließen. Es kann aber sehr wohl sein, weil sie ganz unterschiedliche Machtbestrebungen haben, dass sie dann anfangen, sich auch nach innen zu zerfleischen. Und das müsste man dann abwarten. Aber es wäre in der Tat schon relativ traurig, denn das Menschenbild, was alle diese Koalitionsteile vorgeben, ist ein sehr, sehr dunkles, ein sehr bösartiges, eins, das ich zutiefst unamerikanisch finde.
Die Tech-Oligarchen, wie sie von verschiedenen Kritikern benannt werden, Elon Musk, Peter Thiel, David Sachs gehört auch dazu, die sind ja gerade dabei, eine Art Deep State oder Überwachungsstaat aufzubauen. Alles das, was man vorher so kritisiert hat, entsteht jetzt unter diesen Menschen. Wie weit ist denn ihr Plan schon fortgeschritten? Wohin steuern die?
Der Plan ist sehr weit fortgeschritten. Und zunächst war natürlich die Empörung über Doge sehr groß, richtigerweise sehr groß. 280.000 Menschen aus einem exekutiven Beamtenapparat rauszuwerfen. Übrigens im ganzen Land, das ist nicht nur Washington, sondern das sind auch große Teile der Staatsbürokratie im ganzen Land. Ihnen, wie Russell Vought es immer gesagt hat, Angst und Schmerz zuzufügen. Wir wollen, dass sie leiden. Wir wollen sehen, wie sie leiden. Nochmal diese Böswilligkeit auch im Ansatz. Doge war aber erst die Phalanx, die Speerspitze, hat erst alles aufgebrochen. Und dahinter sind eben diese Milliardenverträge über 10, 15 Jahre mit Palantir, mit Pegasus, der israelischen Spy-Software, soll eingezogen werden in die ganze Staatsarchitektur. Also der Datenzusammenzug innerhalb der amerikanischen Bürokratie, die Umstellung der Server, wenn man so will, damit die einzelnen Daten, Steuererklärung, Studentendarlehen, Gesundheitsinformation zusammengezogen werden, sodass der gläserne Bürger entsteht, gegen den amerikanischen Willen. Denn es gibt natürlich im amerikanischen Kontext in diesem Bereich keinen wirklich starken Schutz der Privatsphäre, keinen wirklich starken Datenschutz, so wie wir das hier haben und wir das hier kennen. Das ist anders als im chinesischen Beispiel, wo es natürlich den gläsernen Bürger auch gibt, aber wo das in die Staatsphilosophie passt, wird das hier den Amerikanern aufgezwungen. Wir sehen auch nochmal hier eine ganz interessante Verquickung zwischen Datensätzen und Datenmanagement und der Medienkultur, personifiziert durch Larry Ellison und seinen Sohn David, der Oracle-Milliardär, der jetzt auch noch groß einsteigt in den Aufkauf von Streaming-Diensten, aber auch traditionellen Medienhäusern. CBS hat gerade eine Chefredakteurin eingestellt, die rechtskonservativ ist und derzeit alle Diversitätsmarker dafür nutzt, Menschen auf die Straße zu stellen. CBS, einer der größten traditionellen Fernsehsender, gehört eben jetzt auch zum Imperium von Larry Ellison. Also überall werden verschiedene Datensätze zusammengezogen. Sie werden zentralisiert, die treffen dann auf die verschiedenen Kapazitäten von Spyware und von Datenmanipulationssystemen wie Palantir, Großverträge, nicht nur eben mit dem Department of Defense, sondern eben auch mit der Zentralbürokratie. Larry Ellison hat gesagt, wir werden alle, also alle Amerikaner, werden sich bestens benehmen, denn wir werden über alle die besten Daten haben. Und zwar sagt er, die Polizei wird sich bestens benehmen, aber eben auch die Bürger. Und das ist eine komplette Umkehr des Verständnisses individueller Freiheit im amerikanischen Verfassungsansatz, aber auch natürlich in dem, was gesetzlich erlaubt ist.
Es ist kaum zu glauben, dass diese wenigen Menschen, diese Tech-Milliardäre, im Endeffekt nicht nur dann das Kapital der Welt irgendwie bündeln. Und jetzt kommt auch noch die Datensammlung dazu, dieser Big Brother, der da entsteht, all das unter Trump, der diese verschiedenen Fraktionen, verschiedenen Richtungen und verschiedenen Vorhaben unter sich vereint. Wenn man sich aber Trumps persönliches Verhalten ansieht, dann hat man die Vermutung, dass es ihm weniger um die Verfolgung irgendwelcher großen Pläne geht, sondern vielmehr um die Selbstbereicherung. Man sieht das an der persönlichen Korruption, die er zulässt, aber auch daran, dass er seine gesamte Familie versucht, in Gremien, in Aufsichtsräten etc. unterzubringen, auch in der Politik einzuweben. Wenn es rein nach Trump ginge, wäre er dabei oder ist er dabei, eine Art Aristokratie aufzubauen, eine Trump-Dynastie, die über Generationen Macht und Einfluss haben soll?
Oh, das ist schön zusammengefasst. Das kann man direkt so okay. Drucken. Ich meine, vieles davon macht sich schon an dem Ballsaal fest. Der Ballsaal, der jetzt um ein Drittel größer wird, als er das im September angekündigt hat, wo er auch wieder alle Prozedere übergangen hat, die eigentlich einer solchen Entscheidung bevorstehen müssen. Im Übrigen auch da der Beteiligung einer öffentlichen Anhörung, also auch des Volkes. Das Weiße Haus ist das People's House und stattdessen ist es jetzt nicht mehr das People's House, sondern das Haus zum ganz großen Teil von Lockheed Martin, Google, Apple, der Trump-Familie und Kabinettsmitgliedern wie Howard Lutnick. Dieses Kabinett ist das Kabinett der Milliardäre und genau das gleiche Spiel, was Donald Trump, wir haben es eben angesprochen, in der Tat in der ganzen Welt spielt, nämlich über die Staatsmacht große Deals zu erzeugen. Schönstes Beispiel, der große Halbleiter-Deal mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da haben nicht etwa die Vereinigten Staaten von Amerika oder die verkaufenden Firmen profitiert, nein, sondern Donald Trump selbst und wer noch? Chefunterhändler Steve Witkoff. Wenn diese Staaten dann im Übrigen auch Katar, da werden Jets geschenkt, die dann im Übrigen auch nicht mehr dem Staat zur Verfügung stehen, sondern der Trumpschen Präsidentialbibliothek im Nachgang. Also all diese Verbindungen und Verquickungen, die sind eben sehr gemacht auf dem Dealmaker Trump, wo es um die persönliche Bereicherung ging. Die Familie hat ihren eigenen Wert vervier- oder verfünffacht sogar seit Beginn der Präsidentschaft. Krypto und David Sacks und die Kryptobereicherung haben wir schon angesprochen. Also für Donald Trump zählt sehr viel natürlich sicher aus dieser Präsidentschaft rauszukommen. Da hat ihm die Immunitätsklage geholfen und dann so reich wie nie zuvor. Aber in der Tat kreiert er jetzt Präsenzmomente durch diesen Ballsaal, durch die Auskleidung. Über das Wochenende haben wir die schönen Bilder der Renovierung des Lincoln Bathrooms gesehen. Komplett in Marmor verkleidet nochmal. Zeitgleich kürzt der Shutdown 40 Millionen Amerikanern die Hungerhilfe weg. Also diese imperialistischen Anflüge auch, da macht er ja gar keinen Hehl mehr draus. Die sind sehr, sehr deutlich. Und die Raffgier, die über die Staatsmacht gebündelt wird, ist in der Tat und besonders natürlich bei einem demokratisch verankerten, so großen, für die Weltwirtschaft so mächtigen Land wie die USA, wirklich für zum Beispiel die europäische Diplomatie ein unglaubliches Problem. Denn das kriegen sie strategisch schlecht eingeordnet. Da gibt es wenige Hebel der Einflussnahme, wo man tatsächlich reingehen könnte. Und wenn wir eben schauen, wie sich ein Deal mit Israel und Hamas begründet hat, wie der beschleunigt worden ist, dann ist eben diese Geschäftsdimension eine so große. Wladimir Putin bietet Business Deals an und sofort spricht Donald Trump nicht mehr von Tomahawks für die Ukraine. Also hier sind Dinge, die für die europäisch klassisch arbeitende Diplomatie unglaublich schwierig sind, einzunehmen und in Prozesse zu gießen, die sie als normal empfinden. Und das ist aber der Punkt, wo Donald Trump und wo diese Regierung, nochmal die Regierung aus Milliardären, das Kabinett Lutnick, Bessents bester Freund, hat die Ramp-Shares in Argentinien gekauft, musste mit 20 Milliarden amerikanischer Steuergelder quasi wieder erleichtert werden. Das hat dann für den argentinischen Staatschef die Wiederwahl bedeutet. Aber wiederum amerikanische Landwirte, die mit Sojabohnen handeln, die dann die Argentinier nach China verschifft haben aus ihrem eigenen Markt, in den Ruin getrieben. Also es ist immer wichtig, diese Zusammenhänge zu sehen. Donald Trump nimmt die Schmerzen der Amerikaner in den Kauf. Er hat im Wahlkampf gesagt, es wird schmerzen. Was schmerzen wird, ist der komplette Raubbau am amerikanischen volkswirtschaftlichen System. Eine Wirtschaft, von der der Economist im letzten Jahr noch sagte, sie wäre der Neid der Welt. Und dann die Volkswirtschaft so umzubauen, dass erstens die große Tech-Bubble entsteht, von der wir schon gesprochen haben, und umgekehrt das ganze System Trump von innen bereichert wird. Und die Amerikaner, besonders die Mittelschicht und die Unterschicht, die ihn gewählt haben, die haben das Nachsehen. Und da kommt dann eben wieder zusammen, worum es hier geht. Es ist autokratischer Populismus, der dann nur gehalten werden kann, wenn alle Zwangsauflagen, über die wir schon gesprochen haben, Militär, Wahlmanipulation, gleichzeitig dem entgegensteuern. Also es ist ein absolutes Abdriften, ein absoluter Bruch mit dem, was die Verfassungsväter vor 250 Jahren für das Land wollten.
Ich glaube, es fällt auch deshalb so schwer, dabei zuzusehen, wie wahrscheinlich auch vernünftige Menschen wie Tim Cook, der Chef von Apple, oder auch Sam Altman, der zeitweise zumindest sehr rational gewirkt hat, wie die jetzt alle buckeln vor Donald Trump, seine Vorhaben unterstützen. Den muss auch allen bewusst sein, dass das Nehmen von den Armen und dem Geben der Reichen, dass das alles nicht normal ist und das, was hier vorgeht, nichts mit dem amerikanischen Traum zu tun hat. Trotzdem passiert es. Da frage ich mich, wie stark ist diese Unterstützung der Milliardäre, wenn es zu einem Machtwechsel kommen könnte? Und auf diesen Machtwechsel, diesen theoretischen, möchte ich zumindest eingehen. Und zwar ist die große Frage, was machen die Demokraten mit all dem? Die Missstände sind so offensichtlich, ich glaube, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Aber wie sieht deren konkreter Plan aus, das Weiße Haus 2028 und davor vielleicht auch noch das Repräsentantenhaus zurückzugewinnen?
Also ich glaube, das ist tatsächlich die Frage des Moments. Man muss sagen, dass die Demokraten innerhalb Senat und Repräsentantenhaus in den Anhörungen eine unglaubliche Oppositionsarbeit machen. Das bekommt natürlich die ganze Welt kaum mit durch die mediale Überflutung auf der anderen Seite. Aber da wird wirklich nachgefragt, nachgebohrt, immer wieder auf diese Missstände in dieser politischen Verschiebung aufgedeckt bei Anhörungen von Kabinettsmitgliedern, aber eben auch von Teilen der noch existenten Bundesbehörde. Da hören sie nicht auf, da sind sie nah dran. Aber im Land verfängt das in der Tat kaum. Die Demokratische Partei hat ein großes Problem nach innen, nämlich dass sie erstmal aufarbeiten müssen, wie sie das Land quasi falsch wahrgenommen haben, wie sie abgedriftet sind in Einzelthemen, die dann sie abgebracht haben von der Stärkung der Mitte, der wirtschaftlichen Mitte. Alles war in der Biden-Regierung da. Sie haben es nicht besonders gut kommunizieren können. Und so konnte in der Tat dieser Präsident nochmal über diese angstgetriebene Dynamik, die Bilder des amerikanischen Gemetzels, besonders natürlich auch bei der ländlichen Bevölkerung weiter punkten. Die Demokraten, die sind natürlich eine Big-Tent-Partei. Das wäre, als ob sie quasi alle europäischen Parteien der Mitte in ein Zelt packen wollen würden und die dann Wahlen gewinnen lassen würden. Da müssen sie sich sehr, sehr schnell aussöhnen. Wollen sie eine Art demokratischen Populismus auch machen, eher auf die linke Seite gehen? Das werden wir jetzt sehen in der Wahl von gegebenenfalls von Zohran Mamdani in New York City. Wie hoch ist da die Wahlbeteiligung und wie läuft das? Können New Yorker einen vermeintlichen Sozialisten zum Bürgermeister wählen? Aber auch in den Gouverneurswahlen in Virginia, jetzt zum Wahltag am Dienstag, den 5. November, und New Jersey wird sich zeigen, sind die Demokraten überhaupt noch fähig, eine deutliche, klare Botschaft, jedenfalls auch auf der Ebene, zu artikulieren? Oder ringen sie da noch mit sich selbst? Die Tatsache ist, dass dieses Ringen und diese Selbstreflexion, für die die Demokraten bekannt sind, auch vielleicht die Selbst Kasteiung. Dafür ist keine Zeit mehr, wie Sie es schon haben anklingen lassen. Es muss eine klare Strategie geben und gegebenenfalls eben auch eine stärkere Positionierung über bestimmte Personen. Bislang sind es hauptsächlich die Gouverneure der Bundesstaaten und der Städte, die durch die Militarisierung seitens Trump so drangsaliert werden. Also der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker, der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, die bringen sich für möglicherweise Kandidaturen 2028 in Stellung. Und dann gibt es sehr interessante junge Kandidaten, die inzwischen auch nationale Aufmerksamkeit erzeugen, wie zum Beispiel Jason Tallarico aus Texas. Der möchte in den amerikanischen Kongress gewählt werden. Und es ist ein texanischer Pastor. Er spricht mit der gleichen religiösen Sprache, die J.D. Vance politisch bedient. Aber er tut es mit einer Glaubwürdigkeit, mit einem inkludierenden Christentum, der eben auch wiederum Konservative anspricht. Kriegen die Demokraten also diese Schere hin, beziehungsweise diese Mitte wieder geschlossen? Aber das wird alles nicht helfen, wenn das System so gegen sie zugeschnitten ist und so gegen sie wirkt, wie es nur eine von der Staatsmacht gesteuerte systemische Unterdrückung sein kann. Und deshalb wird es weiterhin darum gehen, auch die Straße zu motivieren, auch immer wieder deutlich zu machen, was hier gespielt wird, auch von Amerikanern, die sich über das Medienumfeld quasi von politischen Geschehnen abgewendet hat. Das erst, das wissen wir aus der eigenen Geschichte hier in Deutschland und Europa, erzeugt Aufwind für eine solche Bewegung. Das heißt, Aufmerksamkeit zu erzeugen, hinzuschauen, die Menschen zu zwingen, zu sehen, was passiert, um natürlich den Widerstand auf der Straße auch hochzuhalten. Auch das muss ein Ziel der Demokraten sein. Denn nur in dieser Verbindung können sie wirklich noch Druck erzeugen gegen die Manipulationen, die die Trump-Regierung schon ankündigt. Sie sind im Hintertreffen. Es ist eine unglaublich schwierige Situation, aber sie müssen es beherzter, noch direkter, noch strategischer und vor allen Dingen noch taktischer in der Fläche angehen.
Also es wird ganz, ganz schwer für die Demokraten, sich gegen diesen republikanischen Widerstand durchzusetzen. Wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, dass die Demokraten merken, auch die Wählerinnen und Wähler merken, dass eine faire Wahl gar nicht mehr zu schlagen ist und dass man selbst mit absoluten Mehrheiten nicht mehr es schafft, die politische Richtung zu ändern, weil sich die Republikaner mit Hilfe der Tech-Oligarchen so festgesetzt haben. Was passiert dann? Kommt es dann zu einem Aufstand, zu einem Bürgerkrieg? Den haben Sie letztes Mal, wie wir gesprochen haben, schon angesprochen. Ist das dann ja das Fünkchen, das alles zum Brennen bringt?
Natürlich kann es in einem Land, was in der Zwischenzeit wirklich auch über rhetorische Aufpeitschung so volatil geworden ist, wo es viele, viele Waffen in vielen, vielen Händen gibt, immer wieder zu politischer Gewalt kommen. Und das lässt sich auch natürlich im Nachgang zur Ermordung von Charlie Kirk gar nicht ausschließen. Aber ich glaube, es wird noch strukturellere Dimensionen annehmen. Wir sehen, wie die Gouverneure besonders im Zusammenschluss gegenüber Washington sehr effektiv sind. Und das ist die größte Barriere noch für Donald Trump, im Land quasi alles durchzusetzen. Er nimmt sich großen Druck raus auf die republikanischen Gouverneure, aber tatsächlich verbinden sich die demokratischen Gouverneure sehr, sehr stark miteinander. Nicht nur zum Schutz ihrer Bevölkerung, was Impfpflicht und Impfmandate und Gesundheitsfragen angeht. Da sehen wir, dass die 6 Gouverneure auf der Ostküste und der Westküste sich zusammengeschlossen haben, also das Weiße Haus nicht an ihre Bürger ranlassen wollen. Wir sehen eben auch, wie stark sich Gouverneure im Widerstand positionieren, wenn es um die Militarisierung ihrer Straßen geht. Da entsteht was oder da kommt etwas in Schwingung, was in der Tat für die Vereinigten Staaten von Amerika sehr, sehr interessant, sehr schwierig sein könnte. Denn wenn man sich die Volkswirtschaft des Bundesstaates Kalifornien anguckt, dann finanziert allein die leistungsfähige Wirtschaft Kaliforniens, auch die ganzen Tech-Unternehmen im Übrigen, den ganzen Haushalt für alle Bundesländer, alle anderen Bundesstaaten quer. Rechnerisch gesehen ist Kalifornien, wenn man das mal aufdröseln würde, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, noch vor der Bundesrepublik Deutschland. Wenn also Gavin Newsom beschließen würde, er hält einen Teil des Steueraufkommens, was er normalerweise an Washington überweisen muss, zurück, dann wäre in der Tat der Clash zwischen den Bundesstaaten und der zentralen Regierung in Washington vorprogrammiert. Und das wäre ein struktureller Kampf, der ja sezessionsähnliche Dynamiken anführen könnte. Ich glaube eher, dass es zu solchen Dynamiken und solchen Auseinandersetzungen kommen wird, als tatsächlich einem Bürgerkrieg auf der Straße. Aber die Provokation durch die Militarisierung in der Tiefe und in der Fläche des Landes ist natürlich da. Und getestet wurde in Quantico, wie viele der Top-Generäle sowas mittragen würden. Im Übrigen im Bruch mit dem Amtseid, den die hohen Militärs, alle Militärs in den USA schwören, auf die Verfassung und nicht auf den Commander-in-Chief im Weißen Haus. Also die Gewaltbereitschaft aus dem Weißen Haus im Land wird sich gegenspielen gegen diese verschiedenen Bestrebungen auf der politisch-strukturellen Art mit den Gouverneuren, aber natürlich auch mit der Widerstandsfähigkeit des eigenen Landes. Und insofern ist es ein revolutionärer Moment, denn die Unabhängigkeitserklärung, die Verfassung der USA, die entstanden in einem Moment, als der Unabhängigkeitskrieg tobte und dann einige Zeit später natürlich auch der Bürgerkrieg tobte. Das heißt, große Veränderungen in den USA sind über die Geschichte immer in großen Auseinandersetzungen gelöst worden. Ich würde mir das nicht wünschen, besonders nicht für ein so quintessentiell wichtiges Land, für auch die gesamte Weltstruktur, für das gesamte rechtsstaatliche institutionelle Gefüge. Das wäre ungefähr das Schlimmste, was uns, was der ganzen Welt passieren könnte. Aber wir sehen eine Regierung, die dazu bereit ist, auch diese Opfer quasi zu bringen, diese Situation zu forcieren. Das ist für mich der gefährlichste Moment für die Vereinigten Staaten seit der Staatsgründung.
Wir erleben einen revolutionären Moment gerade in den USA. Ich sage ganz herzlichen Dank, Katrin Klüver-Ashbrook, für diese Einblicke.
Sehr, sehr gerne.
Und wenn ihr noch mehr zu den Turbulenzen in den USA und zum Wandel der USA erfahren wollt, dann lege ich euch das Buch von Katrin Klüver-Ashbrook, Der amerikanische Weckruf, zu Herzen. Das erscheint im Jänner. Wenn ihr den Standard unterstützen wollt, dann macht das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Gebt uns gerne auch eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform eurer Wahl. Abonniert uns, wo immer ihr uns hört. Ich bin Scholt Wilhelm, vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.
Entdecken Sie die American Express Platinum Card aus Metall mit zahlreichen Vorteilen für Ihren Lifestyle. Freuen Sie sich auf Partnervorteile, wie zum Beispiel Zimmerupgrades nach Verfügbarkeit, Mietwagenupgrades, Hotelguthaben oder Bordguthaben bei Kreuzfahrtpartnern und sammeln Sie so ganz entspannt neue Energie. Sichern Sie sich jetzt die American Express Platinum Card und sammeln Sie wertvolle Membership Rewards Punkte bei jeder Zahlung. Alle Infos finden Sie unter amex.at/platinum-entdecken.